Wer ist Jesus? Kennst du ihn? Und das ist der Jesus, den die meisten kennen. Weihnachten, das Kind in der Krippe. Ostern, der gekreuzigte Jesus. Der Jesus in der Vorstellung der meisten Leute ist ein menschlicher Jesus. Doch das ist nur ein Teil der Wahrheit. Mein Name ist Michael und in diesem zweiten Beitrag zum Thema Wer ist Jesus, kennst du ihn? Geht es darum, ein tieferes Verständnis dafür zu erlangen, wer Jesus Christus ist. Obwohl die Schriften des Neuen Testaments die eigentliche Offenbarung über Jesus Christus, den Sohn Gottes, enthalten, ist es auch spannend, die Spuren von Jesus Christus in den Schriften des Alten Testaments aufzufinden, um Antwort zu bekommen auf solche Fragen wie: Was hat Jesus vor seiner irdischen Rettungsmission getan? Wo kommt er her? Was war er vorher? Es geht einfach darum, ein möglichst vollständiges Bild zu erhalten, um ihn besser kennenzulernen. Im ersten Beitrag zum Thema hatte ich dir versprochen zu klären, wie die Frage »Was ist das Leben?« mit der Frage »Wer ist Jesus Christus?« zusammenhängt. Und es sind die Schriften des Neuen Testaments, die uns die Antwort geben. In der Nacht vor seiner Kreuzigung spricht Jesus zu seinen Jüngern: Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Dieses Wort von Jesus kannst du im Johannesevangelium im Kapitel 14, Vers 6 nachlesen. Jesus Christus sagt von sich: Ich bin das Leben. Dieses Wort ist gewaltig. Ich bin das Leben. Dieses Wort hat auch etwas Absolutes und zugleich ist es geheimnisvoll. Es flößt mir Erstaunen und große Ehrfurcht ein. Und doch geschah es nur Stunden später, dass die Jünger Jesu vollkommen entsetzt, verängstigt, verwirrt und frustriert waren, denn die Juden nahmen ihn gefangen, überstellten ihn dem römischen Statthalter Pilatus, der ihn zum Tode verurteilte und kreuzigen ließ. Sein Tod machte all ihre Hoffnungen mit einem Schlag zunichte. Aber Jesus ist auferstanden. Das Grab konnte ihn nicht halten. Der Tod konnte ihn nicht festhalten. Die Auferstehung von Jesus war besonders. Diese Art der Auferstehung war neu. Jesus ist ja ebenfalls leiblich auferstanden, aber sein Leib war nicht von der Art wie bei den Menschen, die er selbst vorher auferweckt hatte. Sein Freund Lazarus, der Bruder von Martha und Maria, war der letzte in dieser Reihe, von denen die Bibel berichtet. Lazarus war von Jesus 4 Tage, nachdem er gestorben war, ins Leben zurückgeholt worden. Aber Lazarus hatte immer noch einen natürlichen Leib aus Fleisch und Blut. Der auferstandene Jesus jedoch war mit seinem Leib nicht mehr an die Naturgesetze gebunden, an die Gesetze einer Welt des Todes. Raum und Zeit konnten diesen neuen Leib nicht mehr festhalten. Auch die Gravitationskraft hatte keine Macht mehr über diesen Leib. In der Nacht vor seiner Kreuzigung hatte Jesus im Kreis der Jünger unter anderem Folgendes gebetet: Und nun, Vater, Verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Johannes Evangelium, Kapitel 17, Vers 5. Jesus hatte von Gott die Herrlichkeit zurückbekommen, die er als Sohn Gottes vor seinem irdischen Rettungseinsatz schon immer besaß. Er hatte nun wieder den unsterblichen, göttlichen Leib erhalten, der zwischen allen Dimensionen beliebig wechseln konnte. Jesus hatte bewiesen, dass er stärker ist als der Tod, dass er die Macht hat, den Tod zu überwinden. Und doch enthält das Jesuswort »Ich bin das Leben« noch mehr als die bloße Herrschaft über den Tod. Der erste Satz der Bibel lautet wie folgt in hebräischer Sprache: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et ha'aretz. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das Spannende an diesem ersten Satz der Bibel besteht auch darin, dass das Wort für Gott Elohim in der Mehrzahlform steht. Das sagt die Grammatikregel der hebräischen Sprache. Nebenbei gesagt ist auch das Wort für Himmel Hashamayim in der Mehrzahl. Aber es geht um Jesus und um die Frage, wo finden wir seine Spuren im Alten Testament? Und hier sind wir nun ganz am Anfang der Schöpfung. Und wir finden Jesus zum ersten Mal, denn seine Person ist in Elohim verborgen. Elohim ist der dreieinige Gott, der Schöpfergott. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind die drei göttlichen Personen der Trinität. Ein Hinweis dafür findet sich im ersten Kapitel der Genesis, wo es in Vers 26 heißt: Dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Und in einer anderen Bibelübersetzung heißt es: Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Und die spannende Frage ist doch, mit wem hat Gott hier geredet? Obwohl Jesus als Sohn Gottes erst im Neuen Testament offenbart wird, wird doch die dritte Person Gottes, das ist der Heilige Geist, bereits im zweiten Vers des Alten Testaments offenbart, wo es heißt: Die Erde aber war wüst und leer, und es lag Finsternis auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Das kannst du, wie gesagt, im ersten Buch Mose im ersten Kapitel Vers 2 nachlesen. Erst das Neue Testament offenbart die drei Personen Gottes mit vielen Einzelheiten, zeigt ihre Stellung und ihre jeweilige Rolle im Weltgeschehen. So heißt es im Johannesevangelium über Jesus, den Schöpfer der Welt: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden, und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Jesus ist das Wort Gottes. Wenn du diesen Namen von Jesus noch nicht kennst, so höre doch gerne meine Beiträge mit dem Titel »Das Superbuch der Prophetie«. Vor allem im Teil 1 und im Teil 3 gehe ich dort auf diesen Namen von Jesus ein. Aber es ist ja mehr als nur ein Name. Dieser Name beschreibt eine Rolle von Jesus und beschreibt auch die Vollmacht, die Jesus von Gott, dem Vater, erhalten hat. Wenn Jesus spricht, so geschieht es. Jesus hat die Macht, Dinge in Existenz zu sprechen. Wer sprach die Worte der Schöpfung? Jesus, der Sohn Gottes, hat gesprochen und alles entstand. Ist Jesus allein der Schöpfer? Nein. Er hatte die Vollmacht und die Ehre, die Gedanken des Vaters auszusprechen. Die Schöpfung ist ein Gemeinschaftswerk von Vater, Sohn und Heiligem Geist. Und es ist die Liebe des Vaters zu seinem Sohn, die Gott dazu bewogen hat, all diese Vollmacht und die ganze Schöpfung an ihn zu übergeben. Gott der Vater hat das Universum, die Erde und alles, was lebt, seinem Sohn geschenkt. Und so ist es der Sohn Gottes, den die meisten unter dem Namen Jesus Christus kennen, der die gesamte Schöpfung durch seine göttliche Macht beherrscht und erhält. Jesus hat nicht nur die Macht über die gesamte Schöpfung erhalten, sie ist auch sein Eigentum. Alles gehört ihm, auch du und ich. Das ist die göttliche Ordnung der Dinge. Der Apostel Johannes hat diese Erkenntnis in seinem Evangelium im ersten Kapitel zum Ausdruck gebracht, wo es heißt: Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Der Apostel Johannes berichtet hier über die Menschwerdung von Jesus und seinen Aufenthalt im antiken Israel vor 2000 Jahren. Johannes berichtet weiter über seine Erfahrungen mit Jesus. Das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. Soweit das Wort aus dem ersten Kapitel des Johannesevangeliums. Doch aus dieser großen Macht und aus diesem Eigentum erwächst für den Sohn Gottes auch große Verantwortung für die gesamte Schöpfung. Und Jesus hat diese Verantwortung in vollem Umfang wahrgenommen. Wenn Christen Ostern feiern, dann denken sie dabei an das Opfer von Jesus Christus. Dieses Opfer hat er als Vollendung seines irdischen Rettungseinsatzes dargebracht. Aufgrund der Gesetze der höheren Welt gab es keine andere Möglichkeit, uns und die gefallene Schöpfung zu retten, als durch dieses blutige Opfer. Der Sohn Gottes hat also tatsächlich die volle Verantwortung für das Versagen der Menschheit übernommen. Das heißt, er hat die Strafe Gottes für die Sünde der Menschen auf sich genommen. Und durch seinen stellvertretenden Opfertod hat er die Schuld der gesamten Menschheit vollständig gesühnt. Ich bin ehrlich. Für uns Menschen mit unserem irdischen und begrenzten Denken sind das alles Vorgänge, die unsere Vorstellungskraft bei weitem übersteigen. Es sind die geistlichen Gesetze der höheren Welt Gottes, die hier ihre dramatischen Auswirkungen zeigen. Doch gehen wir wieder an den Anfang der Schöpfung zurück, als die Schöpfung noch ihren ursprünglichen, unverdorbenen Zustand besaß, der allgemein als Paradies bekannt ist. Gott hatte großes Interesse am Leben seiner ersten Geschöpfe. Er kümmerte sich um sie und redete mit ihnen. Er sagte ihnen, wie sie ein gutes Leben haben können. Im dritten Kapitel der Genesis erfährt man, dass Gott im Garten Eden wandelte und er den ersten Menschen dort begegnete. Gott begegnet Menschen auch in der weiteren Geschichte. Abraham lebte vor etwa 4000 Jahren. Die Bibel nennt Abraham den Vater des Glaubens. Der Herr ist Abraham leibhaftig begegnet. Im Kapitel 18 berichtet die Genesis ausführlich von einem Treffen, bei dem der Herr und zwei Engel Abraham persönlich aufsuchten, bei ihm Rast machten und mit ihm aßen und tranken. Im Kapitel 32 berichtet die Genesis über eine weitere erstaunliche Begebenheit. Jakob, der Enkel Abrahams und Stammvater Israels, ist im Ausland zu Reichtum gekommen und kehrt nun mit seiner großen Sippe in sein Heimatland zurück. Doch er muss die Rache seines Bruders Esau fürchten, den er vor vielen Jahren hintergangen und betrogen hat. Und die Bibel berichtet, dass Jakob mitten in der Nacht in der Wildnis mit Gott kämpft, in einem Kampf Mann gegen Mann. Jakob ringt mit Gott so lange, bis Gott ihm den Segen erteilt. Aus diesem Kampf behält Jakob eine Verletzung an der Hüfte zurück, sodass er von nun an hinkt. Im 24. Kapitel des Buches Exodus wird davon berichtet, wie Moses, der vor etwa 3400 Jahren lebte, dem Gott Israels auf dem Berg Sinai begegnete. Einmal waren mit ihm auf dem Berg sein Bruder Aaron, dessen Söhne Nadab und Abihu sowie 70 Sippenoberhäupter der Israeliten. Und es heißt in der Bibel im Vers 11, die ausgewählten Männer, die mit Mose auf dem Berg waren, durften Gott sehen, ohne dass er sie tötete. Dann aßen und tranken sie in seiner Gegenwart. Nun heißt es aber im Neuen Testament, im Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 18, niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Und Jesus selbst hat einmal gesagt, Gott ist Geist. Nachzulesen im Johannesevangelium Kapitel 4, Vers 24. Das ist der Grund, warum Gott für Menschen unsichtbar ist. Wir können mit unseren körperlichen Augen nicht in die Dimension der Geistwesen schauen, das ist nicht möglich. Auch in den Briefen des Apostels Paulus wird mehrmals erwähnt, dass Gott für Menschen unsichtbar ist. Das hört sich alles im ersten Augenblick wie ein Widerspruch zu den Berichten der Gottesbegegnungen im Alten Testament an. Der Widerspruch löst sich auf durch das Neue Testament, denn im Brief des Paulus an die Kolosser heißt es, Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Als sein Sohn steht er über der ganzen Schöpfung und war selbst schon längst vor ihr da. Durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, Sichtbares und Unsichtbares, Königreiche und Mächte, Herrscher und Gewalten. Ja, alles ist durch ihn geschaffen und vollendet sich schließlich in ihm. Soweit das Wort der Bibel. Durch Jesus Christus, den Sohn Gottes, offenbart sich der unsichtbare Gott. Jesus Christus ist sein Ebenbild. Jesus hat immer wieder betont, dass er nur das spricht und tut, was Gott der Vater ihm zeigt. Er betonte auch, dass Gott ihn gesandt und beauftragt hat. Das ist die Rolle von Jesus Christus. Er hat schon immer im Auftrag von Gott dem Vater gesprochen und gehandelt, seit Beginn der Schöpfung, von Anfang an. Er ist den Menschen von Anfang an begegnet als Gottes Ebenbild, der selbst Gott ist. Vor seiner Menschwerdung ist der Sohn Gottes immer wieder Menschen auf der Erde begegnet in einer menschlichen Gestalt. In seinem Herrlichkeitsleib ist er auserwählten Menschen begegnet. Der Sohn Gottes ist den ersten Menschen im Paradies begegnet, Er ist Abraham und Sarah begegnet. Er ist Jakob und Mose begegnet. Gott, der Vater, hat den Thron im Himmel niemals verlassen. In keinem Augenblick war der Thron leer. Es gibt nichts, was den Ewigen veranlassen könnte, den Thron zu verlassen. Der Apostel Johannes durfte in einer Vision den Thronsaal Gottes schauen. Fast überflüssig zu erwähnen, dass Johannes das nicht mit seinen natürlichen Augen erblicken konnte. Und so heißt es im 4. Kapitel der Offenbarung des Johannes wie folgt: Und sogleich war ich im Geist, und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer. Und der darauf saß, war in seinem Aussehen einem Jaspis und einem Sardisstein gleich. Und ein Regenbogen war rings um den Thron, der glich in seinem Aussehen einem Smaragd. Soweit das Wort der Bibel. Johannes erblickte Gott auf dem Thron des Universums als eine transparente Lichterscheinung. Das hat nichts mit einer leiblichen Gestalt zu tun. Gott ist kein alter Mann mit einem weißen Rauschebart. Gott ist ein unbegreifliches, ewiges Wesen mit unbegrenzter Macht über dieses Universum. Wir können nur so viel von Gott verstehen, wie er selbst bereit ist, uns zu offenbaren. Und die von Gott autorisierte Quelle der Offenbarung ist die Bibel. Darüber hinaus begegnet Gott auch heute noch den Menschen, die ihn suchen und denen die Erkenntnis der Wahrheit am Herzen liegt. Ich danke dir ganz herzlich fürs Einschalten und für deine Aufmerksamkeit. Sei gesegnet. Bis zum nächsten Mal.